Was braucht es eigentlich, damit wir alle immer genug Energie und Wasser haben? Mit dieser Frage beschäftigt sich meine heutige Gästin jeden einzelnen Tag. Denn Kerstin Andrehe war 17 Jahre lang Bundestagsabgeordnete der Grünen, bevor sie die Seiten wechselte, um einen der größten Wirtschaftsverbände des Landes zu führen. Heute ist sie Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft, kurz dem BDEW. Und dieser Verband vertritt über 2000 Unternehmen aus der Energie- und Wasserbranche, von großen Energieversorgern bis zu kommunalen Stadtwerken, von Strom und Gas bis eben dann auch zur Trinkwasserversorgung. Wir reden in dieser Episode über die Energiewende, über die Frage, was die kostet und was sie uns als Wirtschaftsstandort bringen kann. Und natürlich müssen wir nach den Anschlägen auf das Stromnetz in Berlin im Januar auch über das Thema Versorgungssicherheit reden. Besonders spannend fand ich dann aber die Frage, wie das so ist, nach so vielen Jahren als Parteipolitikerin, als Bundestagsabgeordnete plötzlich überparteilich arbeiten zu müssen und wie man einen Verband führen kann, der unglaublich unterschiedliche Mitglieder hat, mit teilweise sicher auch durchaus widersprechenden Interessen. Und dann wollte ich von Kerstin wissen, ist Lobbyismus eigentlich okay? Viel Spaß bei dieser Episode. Ja, moin und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode in meinem Podcast Chefetage. Ich bin live neugeboren, das weißt du wahrscheinlich schon, wenn du hier öfters mal reinklickst. Wenn du ganz neu bist, dann natürlich nochmal erst recht herzlich willkommen. Hier in meinem Podcast, da spreche ich mit den unterschiedlichsten Führungspersönlichkeiten aus der Wirtschaft, aus der Politik und der Gesellschaft bis hin zum Sport über Leadership und Unternehmertum, über natürlich den persönlichen Werdegang und natürlich auch über die vielen Herausforderungen der jeweiligen Branchen, Unternehmen oder auch Organisationen. Und warum mache ich das? Ich finde es einfach total klasse, diese Gespräche zu führen. Ich will mich dabei einfach immer auch selbst von den Erfahrungen und den Perspektiven meiner Gäste inspirieren lassen und lerne jedes Mal extrem viel. Und der Podcast ist einfach mein ganz persönliches Werkzeug, dass ich diese Gespräche führen darf und eine schöne Ausrede, dass ich dann Leute anfragen darf, weil sonst würden die ja mit mir nicht reden. Wenn dich das auch so interessiert wie mich, dann bist du ja ganz genau richtig und dann solltest du auch direkt einmal auf Abonnieren klicken. Heute bin ich im grau-nassen Berlin unterwegs. Es ist Januar 2026. Ich bin froh, wir haben schon wieder Strom. Also es ist das Hotel war auch warm. Das ist ja hier gar nicht so selbstverständlich. Diese ganze Umgebung ist ein totaler Kontrast zu dem, wie die Idee zu dieser Episode aufgekommen ist. Das war letztes Jahr im Hochsommer, als es so richtig warm und sonnig war. Und da war ich in Oldenburg und habe mit Stefan Dohler eine Episode aufgenommen, der CEO der EWE AG ist und außerdem auch Präsident des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft. Die EWE AG ist einer der größten kommunalen Energieversorger in Deutschland. Wenn du die Episode noch nicht gehört haben solltest, dann wird es jetzt Zeit. Klick am besten nach dieser dann direkt da auch einmal rein. Und der hat am Ende der Episode vorgeschlagen, ich soll einmal mit der Hauptgeschäftsführerin dieses Verbandes sprechen, also des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft. Und da ich das Thema Energie und Versorgung immer unglaublich spannend finde und das für den Wirtschaftsstandort so wichtig ist und mich auch gleichzeitig die Arbeit eines solchen Verbandes sehr interessiert, sitze ich nun heute hier im kalten Berlin und freue mich trotzdem sehr auf das Gespräch mit Kerstin Andrehe, der Hauptgeschäftsführerin des BDEWs. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Herzlich willkommen hier bei uns in Berlin. So, also heute ist es tatsächlich kalt und regnerisch, aber wir hatten ein ganz schönes Wochenende. Wir hatten super viel Sonne, super viel Schnee. Also Berlin kann auch schöne Wintertage haben.
Ich weiß, ich war tatsächlich oft hier im Januar und manchmal ist es richtig schön. Aber ich habe das gerade schon im Vorgespräch mit deinen Mitarbeiterinnen gesagt. Also ich bin tatsächlich früher hier oft hergefahren, weil im Januar sonst niemand hier ist und dann man sehr billig sehr gute Hotels bekommt und in die Theater gehen kann. Okay. Also Berlin hat ja mehr als nur das Wetter. Ja, ich freue mich total, dass ich bei euch sein darf. Das ist ja immer, ich heiße dich herzlich willkommen sozusagen hier in deinen eigenen Hallen. Wir reden gleich mal so ein bisschen, was das hier ist, wo wir sitzen, der BDEW. Den kannst du gleich gerne einmal richtig vorstellen. Aber bevor wir darauf kommen, was du beruflich machst und was dein Verband macht, würde ich dich gerne erstmal persönlich besser kennenlernen. Und deshalb die Frage, wer bist du, wenn du mal nicht arbeitest? Ich hoffe, die Zeiten gibt es bei dir. Was sind so vielleicht Hobbys, Interessen? Wie sieht es bei dir so aus?
Ich bin Mama. Ich habe drei Kinder, die sind allerdings auch schon 25, 16 und 14. Also der Jüngste geht jetzt in die 9. Klasse und das heißt, viel Zeit verbringe ich natürlich auch mit der Familie und mit dem ganzen Organisatorischen rund um die Familie bis hin zu Englisch, Vokabeln, Matheaufgaben und irgendwelche Präsentationen, was aber wirklich sehr, sehr viel Spaß macht. Und bin schon fast ein bisschen wehmütig, weil ich natürlich absehen kann, dass das eine Zeit ist, die endet. Viele Freundinnen von mir haben schon diese Erfahrung gemacht, dass die Kinder aus dem Haus bisschen und es ist bestimmt nochmal schwierig für mich, weil ich das tatsächlich total gerne mache, war aber nie eine gluckige Mama, weil ich einfach die Zeit dazu nicht hatte.
Ja.
Also meine Kinder erzählen es vielleicht anders, aber tatsächlich bin ich natürlich auch unglaublich viel weg gewesen und arbeite viel, habe immer viel gearbeitet, aber auch immer gerne viel gearbeitet. Persönliche Hobbys, ich habe im Wesentlichen drei. Das eine ist, dass ich tatsächlich relativ gerne Sport mache und da gehöre ich aber zu ganz langweiligen Menschen. Das Einzige, was ich wirklich gern mache, ist entweder lange joggen gehen, lange schwimmen oder lange auf den Stepper. Also ich bin so eine, die Ausdauer macht. Ich kann es dann aber anderthalb Stunden. Und
krass.
Ja, das finde ich super. Das ist so Krafttraining und sowas ist für mich eine Strafe. Und ich kann es eigentlich auch nur morgens. Also meine These ist immer, der innere Schweinehund muss noch schlafen und dann kann ich das noch machen mit dem Sport. Aber tatsächlich mache ich sowas gerne und auch halbwegs ausdauernd. Aber ich könnte nie einen Marathon laufen. Das wäre mir dann wieder zu langweilig. Oder auch zu lang.
Ja, ja.
Und ich lese sehr gern. Ich habe seit vielen Jahren ein Treffen mit 10 Frauen sind wir insgesamt. Und wir entscheiden uns für Bücher, für 2 Bücher und treffen uns alle 3 Monate. Dann haben wir die 2 Bücher gelesen und unterhalten uns drüber. Wenn man das nicht geschafft hat, Mut zur Lücke, überhaupt kein Problem. Dann hört man sich halt an, was die anderen über das Buch erzählen. Ganz selten mal habe ich tatsächlich auch aufgehört, ein Buch zu lesen, weil ich es so blöd fand. Aber es ist eine ganz tolle Gelegenheit, Bücher anders zu erfahren, wenn man über Bücher sprechen kann. Ja, und dann habe ich noch einen Hund. Und das ist auch ganz toll, weil mit dem kann ich einfach viel spazieren gehen. Und ein Hund ist ja was ganz Tolles. Also meine Beobachtung ist ja, wenn Menschen Zuneigung brauchen, ne? Bei so einem Hund, du kannst es ja so machen, du kommst heim. Und er freut sich wahnsinnig, ne? Und wenn es nicht ausgereicht hat, gehst du halt wieder raus, machst die Tür zu und gehst nochmal rein. Er freut sich wieder total. Also du kannst es durchaus öfter wiederholen mit so einem Hund. Und das sind ganz gute Momente, die den Alltag auch sehr fröhlich machen.
Das ist ein lustiger Lifehack.
Auf
den,
jeden
den
Fall.
Muss man
das
sich
ist,
mal merken,
das,
ja?
Das funktioniert. Also der Hund muss halt mitmachen. Das geht's nicht.
Was liest du für Bücher so?
Wir haben uns für Literatur entschieden, also im Sinne von keine Krimis, keine Biografien. Es hat manchmal geschichtliche Bezüge, aber im Wesentlichen sind es literarische Romane, die auch mich manchmal echt völlig herausfordern. Also so Literatur-Nobelpreisträger haben nicht ohne Grund einen Nobelpreis bekommen und oft ist mir das zu schwer. Oder dann, wenn so ein Satz vorne links oder oben links auf der Buchseite anfängt und dann 3 Seiten später immer noch der gleiche Satz ist, da habe ich auch die Kraft und die Kapazität nicht mehr, da mitzukommen. Aber ansonsten geht es quer durch die Landschaft. Also wir lesen einfach, was eine vorgeschlagen hat. Im Moment 3 Sonnen. Das ist auch auf Netflix verfilmt worden, habe ich jetzt erfahren. Ich bin noch ganz am Anfang, es fängt aber sehr spannend an. Und es ist schon, macht wirklich großen Spaß.
Das glaube ich, ja. Ich lese auch extrem viel, aber ich merke bei mir, je mehr ich arbeite und je mehr ich da irgendwie Baustellen habe, desto oberflächlicher wird das, was ich lese. Also bei mir ist es so, dass genau, also ich lese unglaublich gerne dann mal ein Krimi oder Fantasy oder irgendwas, wo ich in irgendeine Welt entfleuchen kann, ne? Also wo einfach ich abschalten kann. Ne?
Ich habe so viele Krimis gelesen in meinem Leben und dann die skandinavischen, die dann irgendwann wurde es mir auch zu düster und immer.
Ja, das mag ich auch nicht.
Also es funktioniert tatsächlich nur, diese schwierigere Literatur zu lesen, weil ich dazu verpflichtet bin sozusagen. Also ich muss halt 3 Monate später treffe ich mich
ja.
Und der Abend ist halt interessanter, wenn ich mitreden kann. Ja, ich kann mich da auch hinsetzen und zuhören. Ja. Aber es ist spannender, wenn ich so sage, boah, ich hätte das jetzt so gesehen oder so. Und ich lese Bücher sehr exakt. Ich habe immer einen Stift in der Hand. Mein Mann findet das immer total seltsam. Was streichst du denn jetzt schon wieder an? Ich streiche quasi permanent was an. Dann habe ich mir mal überlegt, warum ich das mache. Ich glaube, das liegt nur daran, weil wenn ich mich dann abends ins Bett lege, war meine Erfahrung früher immer, habe ich angefangen zu lesen und nach 3 Seiten habe ich gemerkt, das hast du ja schon gelesen. Ja, und so weiß ich, da musst du da weitermachen, habe noch so einen kleinen, so einen Cliffhanger sozusagen. Ja. Ach, guck mal, das ist da am Schluss passiert. Weil sonst, klar, ich meine, wenn man den ganzen Tag arbeitet, geht einem die Kraft abends natürlich auch aus.
Ja, absolut, ja. Ja, das kann ich gut verstehen. Ja, spannend. Kommen wir mal zu deinem beruflichen Werdegang. Also, du bist heute Hauptgeschäftsführer hier beim BDEW, aber das warst ja nicht immer. Wie bist du da hingekommen, wo du heute stehst? Also, wie war so der Werdegang von dir?
Also, ich habe ganz normal Abi gemacht, studiert Volkswirtschaft und habe 1996 mein Studium abgeschlossen. Und dann hatte ich 3 verschiedene Arbeitgeber so ein bisschen mich durchprobiert. Einmal in Hamm in Westfalen habe ich 11 Monate gearbeitet, dann bin ich zurück in meinen Studienort Freiburg, habe dort 2 verschiedene Projektstellen gehabt. Einmal bei einem Institut, die haben für sozialwissenschaftliche Frauenforschungsthemen, haben die jemanden gesucht, der Kongresse organisiert, das habe ich gemacht. Und dann war ich bei einem Windprojektierer, habe 1998 damals für die Grünen einen Bundestagswahlkampf organisiert, also für den Kreisverband und für den dortigen Kandidaten. Und ich war da immer schon in der Grünen Partei, schon seit 1990 und habe irgendwann gedacht, das ist ja schon spannend. Also Politik als Beruf ist schon nicht schlecht. So ein Wahlkampf hat mir Respekt eingeflößt, aber ich gebe zu, dass ich auch 98 gedacht habe, ach, das könntest du vielleicht auch. Dann habe ich 2000 mein Kind bekommen, mein erstes, und habe dann aber tatsächlich schon 2001 entschieden, ich kandidiere für den Bundestag, für die Grünen in Freiburg. Bin dann auch gewählt worden. September 2002 war die Wahl. Und so wie ich lange Strecken laufen kann, entscheide ich mich auch ganz selten um. Also ich war dann 17 Jahre im Bundestag, hatte diverse Wahlkämpfe und Wahlen hinter mir, war teilweise in der Regierung. Die meiste Zeit waren die Grünen damals in der Opposition und habe dann im Frühjahr 2019 einen Anruf bekommen, dass diese Position hier frei wird beim BDEW. Und ob ich mir das vorstellen könnte, bin dann durch ein ganz normales Bewerbungsverfahren durch mit Präsidium und Vorstand. Und im November 19 habe ich dann hier angefangen und seither bin ich das. Und wie gesagt, ich bin eine Langstreckenläuferin, also ich habe jetzt auch nicht vor, was anderes wieder zu machen, weil ich einfach gerne Dinge lange und stetig mache. Das ist, glaube ich, zeigt, wenn ich so zurückschaue jetzt über die vielen Jahrzehnte, die ich auch schon ein bisschen auf dem Buckel habe, ist das, glaube ich, was mich immer ausgezeichnet hat. Ich habe einfach lange Dinge gemacht.
Also mindestens in der Wirtschaft ist das ja etwas, was immer weniger der Fall ist. Also es gibt ja viele Leute, die, bis die Mitte 30 sind, schon den x-ten Sprung gemacht haben und hin und her und das auch als Auszeichnung sehen. Ich finde es total spannend, so die Perspektive zu sagen, ich will was langfristig machen, finde ich gut.
Ja gut, ich hatte natürlich in der Bundestagsfraktion schon das Ziel, auch immer nächste Schritte zu gehen, aber innerhalb der Bundestagsfraktion. Also ich war einfache Abgeordnete, dann habe ich Sprecherfunktionen übernommen, dann war ich irgendwann wirtschaftspolitische Sprecherin, dann habe ich den entsprechenden Arbeitskreis geleitet, dann bin ich stellvertretende Fraktionsvorsitzende geworden. Also so habe ich dann schon innerhalb der Institution, war ich ehrgeizig und wollte weiter. Aber tatsächlich so viele Wechsel, als ich hier beim BDEW angefangen habe und Energiepolitik war für mich kein fremdes Thema. Ich war im Wirtschafts- und Energieausschuss des Bundestages, aber ich habe Wirtschaftspolitik gemacht. Ich habe nicht Energiepolitik gemacht. Und ich bin ein Jahr lang jeden Morgen um 5 Uhr aufgestanden, habe nur eine Stunde gelesen. Was ich in die Hände bekommen habe, habe ich gelesen. Über Gas, über Netze, über Technik, über weiß nicht was. Ne? Einfach um da reinzukommen. Weil das so meine Art ist, mir Dinge zu erarbeiten. Also zweiter Haken dran, ich lese viel. Und ich lese auch so ziemlich alles, was man mir hinlegt. Also wenn ich Vorbereitung bekomme, lese ich das.
Was nicht üblich ist in der Politik im Übrigen, das habe ich selber häufig festgestellt.
Ja, aber und dafür muss ich aber bei einem Thema bleiben, weil das würde ich nicht nochmal schaffen. Also angenommen, ich würde jetzt in einen Textilverband gehen und ich würde nicht nochmal ein Jahr lang jeden Morgen eine Stunde irgendwas über Jeans lesen. Sondern das machst du einmal, kniest dich da so rein und damit sich das dann auch auszahlt, ist es wahrscheinlich klug, länger da zu bleiben.
Ja, absolut. Was ich auch ganz spannend finde dabei ist der Aspekt, und das hatte ich hier tatsächlich ein paar Mal schon, wenn ich so über den Werdegang meiner Gäste gesprochen habe, dass es immer so einen Moment gab, wo sie etwas tun sollten, wo sie ein Angebot oder eine Möglichkeit, eine Chance bekommen haben, die aber über das, was sie bisher gemacht haben, weit hinausging, thematisch oder von dem, wo das ist, sich auch vielleicht nochmal auch örtlich zu verändern, aber eben auch ein ganz anderes Thema zu machen. Und das war dann bei dir offenbar auch der Fall. Und du hast nicht gesagt, oh Gott, das ist nicht meins, kann ich nicht, sondern gesagt, okay, dann fuchse ich mich da rein.
Genau. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass man weiß, was man kann oder dass man auch weiß, was man sich zutrauen kann. Ich habe zu oft in meinem Berufsleben oder als Arbeitgeberin Leute erlebt, wo ich dachte, du hast dich übernommen. Also das war auch so, wo klar war, da wirst du nicht glücklich, da bist du nicht zufrieden, da springst du einen Ticken zu weit. Aber noch öfter, viel öfter im Übrigen, habe ich Leute erlebt, wo ich dachte, trau dich. Und das dann leider auch noch oft junge Frauen. Ja, wo ich dachte, boah, natürlich kannst du das. Natürlich ist es eine neue Aufgabe, es ist ein Themenfeld, mit dem du dich noch nicht beschäftigt hast. Es ist keine Rocket Science. Also klar, dann reiß dich zusammen und dann musst du jetzt halt mal ein Jahr für richtig reinwuppen. Aber natürlich kannst du das. Und das ist sehr, sehr schwierig. Das ist auch, glaube ich, aus meiner Sicht eine große Frage von Leadership. Was empfiehlst du den Leuten? Dass sie wirklich springen, soweit sie können, aber nicht über das hinaus, weil dann werden sie unzufrieden. Ich glaube, das heißt sogar Peter-Syndrom, wenn ich es richtig weiß. Richtig?
Ja,
okay, es heißt
auch,
Peter-Syndrom, wenn Menschen sich einfach einen Ticken zu arg übernehmen und dann in einer Position sind, wo sie sagen, das ist nicht mehr meine.
Ja.
Also in der Politik ist es ganz oft so, entscheidest du dich dafür, dass du quasi die Pole-Position einnimmst, dass du auf die Bühne gehst. Bist du ein Typ für eine Bühne? Kannst du Vorträge halten? Redest du gerne vor Leuten? Oder ist es einfach so, dass du sagst, nee, das ist too much. Ich bin zweite Reihe, ich bin ein super Netzwerker. Ich kann alles im Hintergrund, ich kann zuarbeiten, ich kann Dinge super und wahrscheinlich noch viel besser als jemand anderes erklären. Aber ich bin nicht die Person, die vorne steht. Mhm. Und das ist oft so ein Gap, wo man sagen muss, das muss man wissen. Kann man das? Will man das? Nur, das möchte ich echt betonen. Ich habe mehr Fälle erlebt, wo ich dachte, klar, kannst du das und traust dir zu, als dass ich Fälle erlebt habe, wo ich jemandem gerne gesagt hätte, ich würde es nicht machen an deiner Stelle.
Ich glaube, das Unangenehme ist auch, wie ich das häufig erlebt habe, dass es dann meistens ausgerechnet diejenigen sind, die nicht springen sollten, die am lautesten hier rufen und sich das nach außen hin auch zutrauen. Und dann diejenigen, von denen man sagt, Mensch, du hast da ganz, ganz viel, was du kannst und wie du dich entwickeln kannst, die sind dann vielleicht ein bisschen schüchterner.
Das weiß ich nicht genau, ob, ja, bestimmt korreliert es da auch. Also jemand, ein Lautsprecher neigt dazu, sich Dinge auch nochmal mehr zuzutrauen. Das ist mit Sicherheit so, könnte man so sagen. Aber es ist schon sehr individuell, wirklich also sehr, sehr nuanciert. Ne? Es ist ja auch die Frage, wie weit ist denn eigentlich, wie weit springe ich und wo ist es dann ein Ticken zu viel?
Ja. Jetzt sind wir schon mitten im Leadership-Thema und haben noch gar nicht den Verband vorgestellt. Das müssen wir jetzt nochmal machen. Erzähl doch mal so ein bisschen, also was ist der BDEW? Was tut ihr? Warum gibt's euch? Und was ist deine Aufgabe als Hauptgeschäftsführerin?
Also der BDEW ist der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft. Ganz wichtig. Wir haben auch die Wasserwirtschaft bei uns und da insbesondere Trinkwasser, die Wasserversorgung in Stadtwerken, die Abwasserentsorgung, also all die Themen. Aber Energieunternehmen im Wesentlichen und wir zeichnen uns dadurch aus, dass wir über alle Wertschöpfungsstufen hinweg Unternehmen bei uns haben. Das bedeutet, wir haben Erzeuger, Stromerzeuger, Gasunternehmen, wir haben bei uns die Händler, wir haben den Vertrieb, also die, wo die Menschen ihren Vertrag unterzeichnen, damit Strom ins Haus kommt. Wir haben die Netze insbesondere, also all die Netzbetreiber, die ja oft unbundled sind, also quasi getrennt sind von der Erzeugung im Unternehmen. Und dann nicht nur alle Wertschöpfungsstufen, sondern auch alle Größenklassen. Also die ganz großen Unternehmen, die Übertragungsnetzbetreiber, die großen, allen bekannten Energieversorgungsunternehmen bis hin zu Stadtwerken, kleinen regionalen Energieversorgern, Unternehmen, die Ladeinfrastruktur aufbauen, also diese ganze Bandbreite. Fast alle der Stadtwerke sind bei uns, aber eben auch ganz viele darüber hinaus private Unternehmen und Energieversorger. Und wir sind ein, ich würde sagen, politischer Fachverband. Also unsere originäre Aufgabe ist Lobbyieren. Ich habe ein sehr entspanntes Verhältnis zum Lobbyismus immer schon, weil ich davon überzeugt bin, dass es richtig ist, dass Interessen sich bündeln und Interessen vertreten werden. Und aus der Politik, in der ich 17 Jahre war, weiß ich, dass du natürlich immer gespiegelt bekommen musst von einem Interessenvertreter. Hat es jetzt Taug oder hat es keinen Taug? Und die Interessenvertretungen sind die Kirchen genauso wie die Gewerkschaften, wie die Rentenversicherung, wie der Verband der christlichen Pfadfinderinnen und Pfadfinder und eben auch der BDEW. Und die große Aufgabe damit Lobbyismus eine korrekte Veranstaltung ist, dass man immer erklären kann, ob ein Einzelinteresse des Verbandes, der Energiewirtschaft, gemeinwohlorientiert ist, ob es ein Allgemeininteresse werden kann und wie man das zusammenpackt. Das ist wesentlich in unserer Aufgabe. Also wir sind ein Scharnier zwischen Unternehmen und Politik auf Bundesebene, auf Landesebene, auf europäischer Ebene und verstehen uns im Wesentlichen so, dass wir nicht nur die Themen bearbeiten, die von der Politik kommen. Also ganz klassisch wird ein Verband immer Gesetze mit einer Stellungnahme im Rahmen einer Verbändeanhörung bewerten und natürlich sagen, pass mal auf, das funktioniert und das funktioniert nicht. Aber der andere Teil der Aufgabe ist, proaktiv vorzugehen und zu sagen, das müsst ihr machen, damit es weitergeht auf dem Weg, den wir alle gemeinsam uns gegeben haben, bei Fragen der Versorgungssicherheit, damit das System kosteneffizient bleibt, nicht, aber wird. Das ist im Wesentlichen die Aufgabe von dem Verband.
Das fand ich gerade nicht nur spannend, sondern auch tatsächlich beeindruckend, weil meinem Werdegang immer, wenn ich mit Verbänden zu tun hatte, dann mal einfach ausgedrückt, die eiern um den Begriff Lobbyismus rum und trauen sich meistens den nicht in den Mund zu nehmen. Und
das
sagen
schade.
Immer so Interessensvertretung und ich weiß nicht was alles. Und du setzt dich hier und sagst, ja, wir sind ein Lobbyverband.
Ja,
finde ich gut, ja.
Ja, also ich meine, es wäre ja albern, zu sagen, also wir vertreten Interessen, aber wir lobbyieren nicht. Ja, natürlich, wir lobbyieren unsere Interessen. Nee, die eigentliche Aufgabe ist, weil sonst kriege ich das Interesse nicht lobbyiert. Ja. Sonst finde ich niemanden, der sagt, finde ich auch einen guten Punkt, ne? Ist zu erklären, warum es eine Gemeinwohlorientierung hat. Darum geht's. Und eine kluge Politik wird Einzelinteressen zurückweisen. Ja, wir kennen alle in der Historie Geschichten, wo man sagt, okay, das war ein shady Lobbyismus, aber es war dann halt auch immer eine shady politische Seite, die sich da hat einkaufen lassen.
Ja.
Also das funktioniert nicht. Aber ein ordentlicher Lobbyismus ist was völlig Korrektes. Der muss fair sein, stimmig sein, transparent. Es gibt das Lobbyregister. Also das ist ja auch nicht so, dass wir hier geheim unterwegs sind. Ja, das wird ja alles dokumentiert.
Ich wollte gerade sagen, die Bilder, die man im Kopf hat, die sind ja sehr, sehr fern von der Realität. Also
weder habe ich je einen Koffer in die Hand gedrückt bekommen, noch habe ich welche bei mir.
Ja.
Die Dienstreisen sind ganz ordentlich abgerechnet und haben nichts mit irgendwelchen Lustreisen zu tun. Ja. Also von daher, nein, das ist, ich glaube, da gab es auch noch einen Generationenwechsel. Mit Sicherheit gab es da richtigerweise viel kritische Blicke auf alte Verbandsarbeit, auf alten Lobbyismus, sage ich mal. Aber jetzt mal über den Daumen, ich würde sagen, in den letzten 10, 15 Jahren hat sich da so viel gedreht. Mhm. Eine kritische Öffentlichkeit, kritische Medien.
Ich glaube, es ist halt wie an vielen Stellen, wo Dinge vielleicht mal schiefgelaufen sind oder nicht gute Entwicklungen stattgefunden haben. Und man dann das auf entweder das gesamte Werkzeug oder die gesamte Art, das zu tun, überträgt. Ich meine, wenn man ehrlich ist, auch Parteien und Politik an sich haben ja bei vielen Menschen so per se keinen guten Ruf, nur weil sie vielleicht mit Einzelnen davon schlechte Erfahrungen gemacht haben. Aber wir brauchen ja dringend Parteien, wir brauchen dringend Verbände, wir brauchen dringend andere Akteure in der Zivilgesellschaft und in der Wirtschaft genauso. Und
ich würde es tatsächlich noch weiter treiben. Wenn du keine Verbände hast, die Unternehmen zusammenführen und Unternehmensinteressen vertreten, dann vertreten Unternehmen ihre Interessen selber.
Mhm.
Und das können die Großen besser als die Kleinen. Und das ist, da ist schon auch noch eine andere Geschichte dahinter, ne? Weil du bist eben in dieser hochkomplexen politischen Welt, die sich auf kommunaler, Landes-, Bundes- und europäischer Ebene abspielt. Da haben die Verbände eine ganz wichtige Aufgabe, Interessen zu bündeln.
Mhm.
Und wenn du das nicht machst, dann bist du auf einem anderen Spielfeld unterwegs. Ja, das muss man dann wissen. Und ich gebe dir natürlich völlig recht. Also das Bashing gegenüber Parteien und Politikern und Politikerinnen ist unfassbar. Das ist ganz schlimm, was da passiert, weil natürlich ist Politik ein wirklich ehrenwerter und ganz wichtiger Beruf und auch für viele eine Berufung, die es mit Leidenschaft machen. Und dann gibt es mal einen, der Mist baut, ja.
Ja.
Aber das heißt ja nicht, dass Politiker und Politikerinnen per se Mist bauen.
Ja. Ich glaube, das ist im Moment so ein Phänomen, was wir an ganz vielen Stellen sehen, dass sehr häufig so ein Fingerpointing, wie man so schön sagt, gemacht wird. Immer dann, wenn etwas nicht gut läuft, das dann sehr stark verallgemeinert wird. Und was ich so schade finde, ist, dass viele das tun bei dem, was sie dann gerade irgendwie nicht gut finden. So, ne? Also es gibt bestimmte Teile der Politik, die ein riesiges Fingerpoint gegenüber Unternehmerinnen und Unternehmern machen und sagen, ne, also die bösen Unternehmer, dann die Unternehmer, mit denen ich rede, die zeigen auf die Politik, die halbe Gesellschaft zeigt auf Politik und auf Wirtschaft und viel mehr miteinander reden, viel mehr erklären. Sowas wie solche Podcast-Episoden zum Beispiel, das würde, glaube ich, helfen und ein bisschen Ärger aus dieser ganzen und ein bisschen Hitze aus dieser Diskussion nehmen.
Ja, absolut. Ich glaube auch, dass wir schaffen müssen, wieder auf eine Art partizipativer zu werden. Tatsächlich wäre ein Teil meiner Aufgabe, da kommen wir jetzt vielleicht auch im nächsten Teil dazu, schon die Frage, wie erklären wir eigentlich Transformation, wie erklären wir Energiewende? Weil immer wenn die Menschen logischerweise vor Veränderungen zurückschrecken, ja, Veränderung ist, kann halt auch schlecht sein,
dann
muss
absolut.
Ich das irgendwie abholen und erklären. Und das ist auch ein wirklich wichtiger Teil, was Politik, Medien und Verbände übernehmen müssen, faktenorientiert zu informieren und zu erklären.
Bevor wir dahin kommen, würde mich noch ein anderer Aspekt interessieren. Das ist so ein bisschen das Scharnier zwischen deinem persönlichen Werdegang und dem, was so ein Verband macht. Ich selber, also ich habe das hier auch schon oft erwähnt im Podcast, ich war auch sehr lange in der Politik engagiert, ganz früher ehrenamtlich in der Partei. Wer mich googelt, wird das eh finden, in der SPD damals, bin da heute nicht mehr und dann eben beruflich. Und was ich aus meiner politischen Ehrensamtsarbeit noch kenne, ist, dass wenn man in so einer Partei arbeitet, auch ehrenamtlich oder dann auch mit einem Amt und mit einem Mandat, dass man anfängt, Dinge sehr stark aus einer rein parteipolitischen Brille zu sehen und Dinge zu bewerten und sehr schnell damit auch ist, das, was die anderen machen, abzuwerten. Und ich kann mir vorstellen, dieser Schritt nach 17 Jahren Bundestag und davor ja sehr lange auch schon ehrenamtlich, also ein ganzes Leben in einer Partei und plötzlich der Schritt raus in einen überparteilichen Verband. Wie war das bei dir? Ist das etwas, das ist dir einfach gefallen?
Ja, absolut. Das ist mir wirklich einfach gefallen. Ich bin überzeugt grünes Parteimitglied. Ja, das bin ich nach wie vor, das werde ich auch nicht lassen. Ich bin im Übrigen auch Mitglied des SC Freiburg, werde ich auch nicht abgeben. Also von daher sind es so Sachen, wo ich sagen würde, das gehört zu mir und jeder, der mich kennt, weiß das. Aber was mich die ganzen Jahre in der Politik und heute auch im Verband geprägt hat, ist, und das hat mir vor vielen Jahren mal jemand mit auf den Weg gegeben oder es hat sich aus einem Gespräch entwickelt und das habe ich für mich quasi verinnerlicht. Der andere kann Recht haben. Und das musst du in der Politik können. Du musst wirklich, am Ende vom Tag musst du dich wirklich nochmal fragen, habe ich recht? Oder hat nicht der andere vielleicht die besseren Argumente? Und das hilft unheimlich viel. Das entspannt, weil man nicht dann, weil man merkt ja, wenn man nicht mehr recht hat. Ja. Und das dann noch trotzdem durchzuhalten, ja, weil du halt irgendwie noch einen Kreisverband hinter dir hast oder irgendeine Gruppe oder das ist jetzt halt so aufgeschrieben oder eine Erwartungshaltung. Du spürst halt genau, das stimmt aber nicht. Da kamen Argumente, die waren besser. Und dem muss man sich immer stellen. Das muss man im Privaten machen, das muss man in der Politik machen, das muss man in so einem Verband machen. Wie oft wägen wir Argumente ab? Und dann haben natürlich die Unternehmen unterschiedliche Interessen und damit auch unterschiedliche Argumente. Und das muss Maßgabe sein. Der andere kann Recht haben. Und das hilft. Das hat mir immer viel geholfen und das hat mir auch total leicht gemacht, auf dann eine Wirtschaftsseite zu wechseln. Und das Zweite, was mir immer wichtig war, das habe ich aber in der Fraktion der Grünen angefangen. Ich hatte einen Wirtschaftsrat implementiert. Ich habe gesagt, die Wirtschaft muss die Politik verstehen und die Politik muss die Wirtschaft verstehen. Was sind die Zwänge, die die Menschen in ihren jeweiligen Bereichen, Berufen treiben, ummandeln? Welche Schwierigkeiten haben die? Also ein klassisches Unternehmen, was halt eine Renditeerwartung erfüllen muss, eine Aktiengesellschaft, ein Unternehmen mit dem Oberbürgermeister und einem kommunalen Aufsichtsrat, die müssen liefern. Und die Politik muss das verstehen, ja, dass die nicht nur altruistisch unterwegs sind und sagen, ich mache alles, was gut ist, fürs Gute in der Welt, sondern am Ende haben die ganz klare, harte betriebswirtschaftliche Anforderungen. Und auf der anderen Seite hat die Politik die Aufgabe, diesen volkswirtschaftlichen Teil zu beantworten und die Dinge auch zusammenzubringen, einen Sozialstaat zusammenbringen, mit dem Steuersystem zusammenzubringen, mit einer Industriepolitik. Und das war eine ganz tolle Erfahrung. Also dieser Wirtschaftsrat, da hatte ich mir Leute zusammengesucht, Unternehmer, wo ich gesagt habe, und Unternehmerinnen, mit euch möchte ich reden. Und das lief lange, bis ich aufgehört habe. Also lief dann irgendwie weiter, aber für mich lief es eben 3 Jahre. Und das war wahrscheinlich auch eine Möglichkeit, in die Wirtschaft rein, das Signal zu setzen. Immer dann, wenn wir versuchen, uns zu verstehen, sind wir einfach viel erfolgreicher.
Ja.
Und wir hatten damals tatsächlich lange Diskussionen ums Thema Wasserstoff. Also es war einer der neuen Themen, die aufgekommen sind. Und neu ist immer kritisch, immer schwierig. Und das zu diskutieren, weiterzuführen, das hat für mich ziemlich die Augen geöffnet. Aber also der andere kann Recht haben und man muss sich verstehen.
Da war jetzt unglaublich viel drin, wenn das mehr Leute, egal jetzt wo, verstehen würden, ich glaube, dann wäre vieles besser.
Vielleicht hören sich viele an.
Ja, das wäre natürlich super, aber du kannst es gerne noch öfters noch sehr laut da draußen sagen. Ich glaube, das würde uns allen gut tun, ja. Jetzt ist der Verband, den du führst als Hauptgeschäftsführerin, ja, das hast du selber beschrieben, unglaublich heterogen aus ganz vielen Blickwinkeln. Von Vertrieblern über Erzeuger von Strom bis ich mache Trinkwasser, von unglaublich viele Milliarden bis ich bin vielleicht gerade mal zweistellig im Millionenumsatz. Das ist ja eine Heterogenität, die wahrscheinlich auch in der Führung von so einem Verband ganz, ganz viele Herausforderungen bringt. Oder wie würdest du das beschreiben?
Naja, klar. Also das wäre ja so zu tun, als wäre das eine homogene Masse, die gemeinsam gleiche Interessen verfolgt, ist natürlich nicht gegeben, sondern im Gegenteil, wir spiegeln natürlich das wieder, wie die Energiewelt ist. Und die Energiewelt ist auch nicht heterogen, sondern sie hat unterschiedliche Interessen und unterschiedliche Herausforderungen. Also du hast jetzt gesagt, groß und klein ist ein Thema. Das versuchen wir sehr arg abzumildern, indem wir große Gremien haben, also wenn sie wollen, eine Stimme bekommen. Wir haben jetzt gerade eine Gremienabfrage nochmal gemacht und was beim Verband wirklich toll ist, dass fast die Hälfte der Unternehmen, und wir haben 2100 Unternehmen, fast die Hälfte arbeitet in Gremien mit. Das heißt, bei den ganzen Positionsfindungen, Stellungnahmen können die gehört werden und die werden auch gehört. Mhm. Am Ende muss man dann abstimmen oder beziehungsweise Position finden. Und das ist schon erstmal ein ganz großes Asset. Und da würde ich erstmal sagen, wenn jemand Mitglied im BDEW ist und sagt, ich möchte mitarbeiten, finden wir ein Gremium. Da gibt es gar kein Vertun. Und dann kann, also Gremium ist jetzt nicht einfach nur mal, Gott, setzt euch halt in den Raum und quatscht ein bisschen miteinander, sondern das fließt ein in die Positionsfindung. Mhm. Ganz wichtig. Und das andere ist aber die Interessenkonflikte zwischen den verschiedenen Wertschöpfungsstufen. Also nehmen wir mal ein Beispiel, gerade heiß diskutiert, also wirklich heiß diskutiert von der Politik, ist ja die Frage, brauchen wir jetzt neue Gaskraftwerke oder lösen wir die Probleme der Versorgungssicherheit über Speicher? Und wir haben natürlich beide bei uns. Ja, wir haben die Speicherunternehmen genauso wie die Gaskraftwerke bauen wollen. Und das müssen wir zusammenführen. Und ganz oft, also eigentlich läuft es tatsächlich immer über eine Kaskade von kleinen Projektgruppen bis hin zu den ganz großen Lenkungskreisen, wo die CEOs und die Geschäftsführer drin sitzen. Und die arbeiten die Dinge vor und am Ende diskutieren die das auch bis zum Ende. Wenn die nicht schaffen, sich zu finden, ne, wenn einfach der Konflikt offen bleibt, dann haben wir ein weiteres System, dann geht es zu mir, dann mache ich das mit einem Präsidium zusammen, mit dem Stefan Dohler bin ich da viel im Austausch natürlich, weil mein Präsident da eine sehr wichtige Rolle spielt, mit den Vorsitzenden der jeweiligen großen Lenkungskreise oder ich hole mir Unternehmen zusammen, wo ich weiß, die stehen exemplarisch für eine Meinung und dann diskutieren wir. Bis nicht bis weißer Rauch rauskommt, aber wir haben schon den Anspruch, dass wir nicht Formelkompromisse finden. Ja? Also, dass jeder sagt, okay, da finde ich mich irgendwie wieder, weil da das weiß ich auch, mit Formkompromissen kann die Politik nichts anfangen. Ja, dann entscheidet sie sich halt für irgendwas. Also musst du schon klarer sein. Und ja, das ist Aufgabe des Verbandes, genau diese verschiedenen Interessen zusammenzuführen. Und damit übernehmen wir ja auch eine Aufgabe, die sonst die Politik hätte. Weil die Alternative wäre ja, dass jede Wertschöpfungsstufe ihren eigenen Verband hat. Ne? So Nischenverbände.
Ja, genau.
Ja, dann hätten wir den Händlerverband und den Vertriebsverband und den Erneuerbarenverband, den haben wir, aber das ist auch toll, aber dann, was weiß ich, ne? So, und dann finden die alle für sich eine ganz tolle Lösung. Das ist super. Aber die funktioniert nicht, weil sie gar nicht horizontal mit den anderen zusammengeführt wird. Also muss die Politik aus vielen Positionen der Verbände irgendwas machen. Mhm. Und da können eben so wertschöpfungsübergreifende Verbände wie wir diese Arbeit schon übernehmen. Das gibt nicht viele Verbände, die so arbeiten können, weil dann musst du halt alle Wertschöpfungsstufen dabei haben. Das macht schon viel der Positionsfindung auch aus, aber dahinter steckt tatsächlich der Interessenausgleich, die Diskussion, die Kompromissfindung, das Abwägen der Argumente. Mhm. Ja, und das Ganze auch immer wieder rückzukoppeln in die Unternehmen hinein, dass sie da mitgehen.
Was ich daran so spannend finde, ich hatte vor einiger Zeit Christian Dürr, den aktuellen FDP-Bundesvorsitzenden, bei mir zu Gast und ich habe versucht, mal so ein bisschen mit ihm darüber zu diskutieren, was ist der Unterschied zwischen einem CEO in der Wirtschaft, der ja viel stärkere Exekutionsmöglichkeiten hat, einfach eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, die wird jetzt durchexekutiert. Und einem Parteivorsitzenden, der halt nicht seinem Präsidium sagen kann, so wird das jetzt gemacht, weil dann sagt das halt vielleicht nein. Ne? Also der hat keine formalen Machtinstrumente an der Hand. So, und das scheint hier ja so ähnlich zu sein. Ne? Also von daher, vielleicht ist der Hintergrund, aus der Politik zu kommen, als Geschäftsführerin eines solchen Verbandes wahrscheinlich genau das, was es braucht. Und jemand, der vorher CEO von einem Unternehmen war und einfach im Zweifel auch eine Basta-Entscheidung treffen kann, an der Position falsch.
Würde ich jetzt so hundertprozentig nicht sagen. Man bringt immer mal seine Qualitäten mit. Aber tatsächlich ist Verband und Partei hat Ähnlichkeiten. Mhm. Ja, weil da erstmal verschiedene Strömungen, Interessen, also in dem Fall wären es ja Strömungen, ne, die Wertschöpfungsstufen, da musst du zusammenbringen. Und diesen Interessenausgleich durchzuorchestrieren, das ist tatsächlich schon so ein Punkt. Ich könnte natürlich auch am Ende eine Entscheidung treffen. Ja, das kann ich schon machen. Also nicht basta, aber ich kann eine Entscheidung treffen und muss es auch oft. Ich sage so, da gehen wir jetzt lang. Und wenn die kritisch ist, die Entscheidung, muss ich da auch dafür einstehen. Oder wenn jemand sagt, nee, hätte ich gern anders gemacht. Aber mir ist es so wichtig, dass wir am Ende eine Position haben und nicht noch drei persönliche Erklärungen. Ich sehe es aber anders. Das würde dann eine Partei machen. Der sagt, okay, ich stimme zwar mit, aber eigentlich habe ich eine andere Meinung. Das funktioniert dann nicht. Aber es gibt Ähnlichkeiten, Verband und Partei, das stimmt.
Das glaube ich, ja. Jetzt kommen wir mal zu den inhaltlichen Themen, die ihr als Verband bearbeitet. Und damit wir jetzt nicht eine Podcast-Episode machen, die mehrere Stunden lang ist, bei der Themenvielfalt, die ihr hier habt, habe ich auch versucht, mich ein bisschen auf einige Schwerpunkte eben zu konzentrieren. Und da ist natürlich das Thema Energie und Energiewende etwas, was auch insofern total spannend ist, als dass es eben sehr stark auch mit den Themen, die viele Unternehmen eben haben, korrespondiert. Etwas, was ich hier immer wieder besprochen habe. So. Das heißt, ich würde gleich gerne mal so ein bisschen auf die Energiewende kommen und Energiepreise. Aber jetzt habe ich das schon in der Anmoderation so ein bisschen gerade angedeutet. Wir sitzen hier gerade in Berlin, haben Licht an und es ist warm. Und das ist in dieser Stadt nicht ganz selbstverständlich, weil vor ein paar Tagen die Hälfte der Stadt eben keine Energie
naja,
hatte.
Naja, es waren 45.000 Haushalte. Die Hälfte der Stadt ist etwas übertrieben.
Sehr viele auf jeden Fall. Aber das zeigt ja etwas. Und zwar, dass etwas, was wir immer als selbstverständlich genommen haben die letzten Jahrzehnte, dass nämlich Energie da ist, dass wenn wir den Wasserhahn aufmachen, das Wasser kommt und zwar in perfekter Qualität, dass das gar nicht so selbstverständlich ist. Also das hat ja dieser Vorfall letzte Woche hier in Berlin nochmal brutalstmöglich gezeigt. Und ich habe das Gefühl, das ist etwas, was in der Theorie natürlich irgendwie allen immer klar war und auch immer mal wieder irgendwie behandelt worden ist. Aber so richtig gefühlt hat das niemand. Ist es etwas, was vielleicht wir wieder mehr in den Fokus nehmen müssen, nicht nur auf Basis von solchen aktuellen Ereignissen?
Also erstmal einfach im Wording, es ist kein Vorfall, es ist kein Ereignis, es war ein Anschlag. Und das ist mir ganz wichtig, weil Anschläge können wieder passieren. Das ist System oder die Energiesicherheit, die wir liefern können, die Versorgungsqualität, die wir liefern können, die ist enorm hoch. Ja, unsere Netze sind super stabil. Wir haben was Netz. Ausfälle angeht, also Stromausfälle hatten wir im letzten Jahr unter 12 Minuten. Das haben du und ich gar nicht gemerkt. Und das ist der zweitbeste Wert weltweit. So, das möchte ich dann sagen. Aber ein Anschlag, da bist du ja erstmal nicht gefeit. Ja, ja. Und da musst du dich gegen schützen, soweit es geht. Es muss auch klar sein, hier gibt es den 100%igen Schutz nicht. Den können wir nicht gewährleisten. Das erleben wir bei allen Infrastrukturen. Das erlebt die Bahn. Das erleben wir an Flughäfen, das erleben wir an Straßen. Also immer, wo du Netze hast, die übers ganze Land quasi gehen, ja, wo du ja nicht alles umzäunen kannst, alles mit Kameras ausstatten und ständig Polizisten daneben stellen, besteht die Gefahr, dass Anschläge erfolgreich sind. Und jetzt können es Linksextremisten sein, wie die Vulkangruppe. Das kann perspektivisch oder vielleicht heute schon ausländische Gruppen im weitesten Sinne, sagen wir mal, sein, ja. Aber natürlich haben wir auch erlebt, dass Ostseekabel unter der Erde torpediert und angegriffen wurden. Wir erleben das im digitalen Bereich. Und deswegen glaube ich, man muss leider anerkennen unterm Strich, dass in dieser wirklich ganz unsicher gewordenen Welt, die ja gar keine friedliche Weltordnung mehr hat, da ist nichts geordnet und friedlich ist es auch nicht mehr, dass das Thema Anschläge zunehmen wird. Also müssen wir uns die Frage stellen, was können wir präventiv machen und wie können wir reagieren? Und in der Prävention muss man aus unserer Sicht sehr schnell sehr viel tun. Und ich gehe jetzt gar nicht ins Einzelne rein, aber eins will ich sagen. Das Wichtigste scheint mir, dass wir eine Koordinierungsrunde etablieren oder dass die Politik, die Bundesregierung eine Koordinierungsrunde etabliert mit Bund, Ländern, Kommunen, der Branche, also den Branchen der kritischen Infrastrukturen, die quasi permanent arbeitet, die sich einmal in der Woche trifft. Ja, wo stehen wir? Was muss getan werden? Das ist diese Koordinierungsrunde in der Prävention. Und in der Reaktion wird es natürlich sehr viel darum gehen, wie schnell kann man wieder aufbauen? Was ist an Ersatzmaterial da? Das war wahnsinnig toll, muss ich wirklich sagen, zu sehen, wie die Netzbetreiber bundesweit hierher gekommen sind, um ganz schnell dieses Netz wieder stabil zu bekommen und die Versorgung zu gewährleisten, weil das überhaupt nicht schön ist, wenn die Menschen 4-5 Tage vom Strom abgeschaltet sind. Ja? Das mag in manchen Familien leicht anekdotisch gewesen sein, aber in anderen war das hochdramatisch.
Ich wollte gerade sagen, ne?
Das also, ist ganz schlimm.
Wer sich das leisten kann, dem zu entgehen, der denkt da anders drüber, als die, die es halt
absolut
nicht können.
Und da muss man sich ganz klar orientieren, also im Blick haben die, die echt betroffen sind, wo es schwierig wird, die bedürftig sind, die pflegebedürftig sind, was auch immer. Also das will man nicht erleben, sag ich mal. Und das muss jetzt unbedingt getan werden. Da sind wir in einer neuen Situation. Ja, wer da sagt, das war jetzt halt ein Anschlag. Nein, diese Reihe von Anschlägen erleben wir. Das ist nicht der erste gewesen und es wird nicht der letzte sein. Und deswegen muss man in der Prävention viel machen und wir müssen auch in der Reaktion viel machen. Und ehrlich gesagt muss die Regierung und die Politik und die Bevölkerung insgesamt die Frage diskutieren, wie viel Sicherheit wollen wir haben und was ist sie uns wert? Ja. Weil das gibt es ja nicht kostenlos. Also du musst ja, irgendjemand baut da wieder was auf, kostet ja irgendjemandem Geld.
Genau, das ist so ein Punkt, der mir ehrlich gesagt auch große Sorgen macht, weil also ich befürchte, dass alles, was du jetzt gerade sagst, auch was die Notwendigkeit von solchen Dingen angeht, jeder nickt jetzt gerade. Und wenn wir dann in einem halben Jahr irgendwo eine Haushaltsdiskussion haben, also jetzt nicht nur im Bund, sondern es geht ja bis hin zu Kommunen oder bis zu dem, was auch Unternehmen machen oder im Zweifel auch, ja, wir Privatleute zu Hause, dann ist das wieder ganz weit weg, wenn nicht gerade so ein Ereignis da ist. Und ich habe das Gefühl, dass dieses Bewusstsein dafür, dass eben Energie und Wasser überhaupt nicht selbstverständlich sind in dieser Qualität, dass wir das nach Jahrzehnten, Luxus ist vielleicht falsch gesagt, aber im Vergleich zu dem, was in anderen Bereichen der Welt passiert, absolutem Luxus, eben dass wir das wieder neu lernen müssen. Und ich glaube, was dieser Anschlag mit den Folgen hier in Berlin gezeigt hat, ist ja auch, dass eben das, was wir gerade schon angedeutet haben, dass eben, wenn dann was passiert, dass dann denjenigen, denen das eh schon gut geht, die leiden darunter meistens gar nicht so viel wie eben diejenigen, die sich nicht wehren können. Und
ja,
das ist halt etwas, was, finde ich, so raus war aus der Diskussion.
Also ich würde vielleicht eine kleine Parallele ziehen zum Februar 22, als der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine losging und dann fortfolgend im September dann die Gaslieferungen von Russland nach Deutschland oder nach Europa eingestellt wurden. Und das war ziemlich beeindruckend, wie schnell die Gesellschaft reagieren konnte. Wir haben dann große Gassparkampagnen gemacht, Vorschläge gemacht. Da gibt es unendlich viel Material, gab es eine Homepage. Ja, und es ging signifikant, ging der Gasverbrauch runter, weil die Leute sich überlegt haben, naja, ich muss vielleicht nicht alle Räume heizen. Manche haben ihr Schlafzimmer nicht mehr geheizt. Das verstehe ich aus gesundheitlichen Gründen überhaupt nicht, warum man Schlafzimmer heizt. Aber das sollte man einfach gar nicht tun. Es ist viel gesünder, bei Kühle zu schlafen. Aber egal wie, die Leute haben gespart. Also man hat sie damit erreicht. Und ich glaube, was wir jetzt wirklich ganz seriös, nüchtern, ruhig machen müssen, ist auch wieder zu erreichen, zu sagen, pass auf, kompletten Schutz kriegen wir nicht hin. Aber was wir schützen können und was wir tun können, müssen wir jetzt auch tun. Und du hast recht, das Momentum ist jetzt da. Da ist die Politik leider sehr, also die Politik sagt mir immer, aber da kommen die neuen Themen. Ja, das ist, ich will gar nicht sagen, sie sind vergesslich, aber dann kommt halt das Nächste.
Ja,
und da jetzt dieses Momentum zu nutzen, deswegen sind wir auch sehr schnell raus mit einem 10-Punkte-Plan, wo wir gesagt haben, aus unserer Sicht die 10 Punkte jetzt sofort und koordiniert es.
Den habt ihr gestern veröffentlicht.
Den haben wir gestern veröffentlicht, genau. Und
wir tun Ihnen mal einen Link in die Shownotes, also wenn ihr da gucken wollt, klickt da gerne mal rein.
Und da wird jetzt, da kommt ein ganzes sicherheitspolitisches Papier dahinter, weil das eine ist natürlich die Frage solcher Anschläge. Das zweite ist natürlich die Frage, was ist es, wenn es größer ist? Also wenn wir an größeren Stellen Ausfälle erleben. Aber das Momentum jetzt zu nutzen, das schien mir wirklich klug. Und ich habe ja schon immer die Meinung, du erreichst die Menschen schon. Also wir wissen schon, okay, das kann auch nicht alles irgendwie Vater Staat machen, sondern ein bisschen muss ich schon auch gucken, was ich selber machen kann. Aber gerade in Versorgung, guck mal, es gibt auch ein anderes Beispiel, was, finde ich, total deutlich macht, wie wahnsinnig empfindsam die Menschen bei Versorgungsstrukturen sind. In den Hochzeiten der Corona-Krise haben die Menschen Klopapier gehortet. Ja, ohne Grund. Das gibt es, gab überhaupt keinen sachlichen Grund, warum man Klopapier hortet. Ja, das müssen wir nicht ins Detail gehen, aber die Frage von eigener Versorgung hat sich an dem Punkt für mich so neuralgisch gemacht, da wirst du fast irreal.
Ja.
Da wirst du irgendwie ein bisschen komisch.
Ja.
Ja. Das ist so ein Indiz dafür, die Empfindsamkeit, was, wenn es ans eigene Versorgen geht, ist irre hoch.
Ja.
Und deswegen würden wir sagen, die Kosten für all diese Maßnahmen muss man überlegen, was der Staat übernehmen kann. Also wie man es halt auch finanziert, ne? Und ist es denn auch eine Frage im Rahmen der ausgeweiteten Schuldenbremse, ist ein Verteidigungsthema. Ja, ja. Also ist Sicherstellung von Versorgung hier eventuell mit abgedeckt? Das sind die Diskussionen, die müssen alle geführt werden. Da sind wir alle am Anfang, aber sie müssen ganz schnell geführt werden.
Das ist, finde ich, eine gute Überleitung generell zu diesem ganzen Thema Energie, Energiewende, weil das, was du gerade sagtest, die Menschen sind unglaublich empfindsam und ich kann mich da gar nicht ausnehmen. Also ich hatte eine App auf dem Handy, die gezeigt hat, wie viel Klopapierrollen beim nächsten DM noch vorrätig sind. Aber diese Empfindsamkeit, die wir ja alle haben bei Themen, die dann uns selber plötzlich in unserer Existenz eben so nahe gehen, was Wärme, Strom, auch die Kosten davon angeht, das merkt man ja eben in der Energiewende insofern, als dass wahrscheinlich von wenigen Leuten mal abgesehen, die sich dem komplett verschließen, aber wahrscheinlich die überwiegende Mehrheit der Menschen da draußen sagt, ja, wir brauchen das in der Theorie. Aber sobald es mich in irgendeiner Form betrifft, werde ich da ganz schön kritisch. So, ne? Also meine Heizung, mein Auto, meine Stromkosten. Ja. Und jetzt ganz unabhängig von dieser Frage, wie man das organisiert und wer das bezahlt und so weiter, ist es, glaube ich, auch hier wieder ein ganz großes Überzeugungsthema, ein Kommunikationsthema, was Politik, Unternehmen, aber eben auch Verbände wie ihr bewältigen müsst, Menschen zu zeigen, was ist gerade notwendig, damit es vielleicht langfristig, auch nicht jetzt vielleicht morgen, aber langfristig gut bleibt oder gut wird.
Absolut, genau. Also bei der Energiewende ist es so, dass die ist vor Jahren entschieden worden. Das ist keine Veranstaltung von vor 2 Jahren, war auch keine Ampelentscheidung, war auch nicht eine Robert-Habeck-Entscheidung, sondern das ist vor Jahren, vor Jahrzehnten entschieden worden, dass dieses Land seine Energieversorgung auf andere Füße stellt. Und im Grundsatz kann man das ungefähr so beschreiben, die Erneuerbaren werden im Zentrum der Stromversorgung sein. Wir brauchen einen Partner, das ist das Gas. Wir müssen die Netze ausbauen, damit das Zeug von A nach B kommt. Und man braucht Speicher. Und heute spricht man noch von den Flexibilitäten, also von einem effizienten Energieeinsatz, sage ich mal. Ne? Und es war echt erstaunlich, als man angefangen hat zu sagen, die Erneuerbaren im Zentrum der Energieversorgung, gab es noch große CEOs von Unternehmen, die sagten, über 4% kommen wir nicht raus. Vorher wachsen Ananas am Polarkreis oder so ähnlich. Heute sind wir bei fast 60% unseres Stromverbrauchs, wird über erneuerbare Energien gedeckt. Das heißt, es ist einmal erstmal eine fulminante Erfolgsgeschichte. Das kann man gar nicht anders sagen. Aber es stellen sich halt neue Fragen, weil es war nicht so ganz billig. Weil die Erneuerbaren als solche war immer der tolle Satz, Sonne und Wind schicken keine Rechnung. Der ist hundertprozentig richtig. Sonne und Wind schicken keine Rechnung. Nur das ist halt nicht das Entscheidende.
Ja.
Sondern entscheidend für die Erneuerbaren ist die Frage, gibt es eine Infrastruktur? Was mache ich zu den Zeiten, wo der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint? Was ist die sogenannte gesicherte Leistung? Also das, was quasi immer dann, wenn Sonne und Wind nicht da sind, ja, was dann eindeutig, wer bezahlt das? Weil das soll ja möglichst wenig laufen. Ja, die tolle Stromversorgung kommt ja über Sonne und Wind. Und das heißt, ich muss jetzt Anlagen hinstellen, und darüber reden wir ja gerade, Gaskraftwerke, die nur da sind. Und immer nur dann, wenn Sonne und Wind nicht liefern, müssen die liefern. Das rechnet sich aber nicht. Also muss ich die bezahlen, einfach nur, dass sie da sind. Also so ganz kostenlos war das alles nicht. Im Gegenteil, es ist sehr teuer geworden. Und gerade Netzinfrastrukturen ist auch ein teurer Punkt, stellen sich auch völlig neue Fragen. Was ist eigentlich, wenn auf einmal alle angeschlossen werden wollen ans Netz? Und ständig muss irgendwo ein Netzanschluss organisieren, und es geht durch die Decke. Früher waren es 50, heute sind es 1000. Also ganz neue Fragen. Das ist übrigens das Spannende an der Energiepolitik, dass es permanent was Neues ist. Trotzdem fährt der Dampfer in die gleiche Richtung. Und diese Richtung heißt, unsere Energieversorgung wird immer CO2-freier. Das ist das eigentliche Ziel dahinter. Die Energiewende heißt, wir werden dem Pfad, das Klima zu schützen, folgen. Und das heißt, wir müssen die CO2-Emissionen runterbringen. Und jetzt ist es halt so, dass wir vielleicht noch vor 3, 4 Jahren, Fridays for Future-Bewegung, Science for Future, ja, da gab es eine ganz große gesellschaftliche Bewegung, die letztlich gesagt hat, dem Pfad folgen wir. Total gekippt. Das gibt's nicht mehr. Diese Bewegung gibt's nicht mehr. Ich kenne keine Fridays for Future Demo im Moment. Vor der Frage stehen wir natürlich auch. Wie begründen wir denn jetzt den Pfad des Dampfers? Und meine Antwort auf diese ganze Fragestellung ist, wir brauchen einen ganz anderen Grund. Wir brauchen ein anderes Narrativ.
Ja.
Dich kann ich vielleicht überzeugen und die alle, wie wir hier im Raum sitzen, dass der Klimawandel trotzdem existent ist und wir ihn bekämpfen sollten und müssen. Und dass das eine Menschheitsaufgabe bleibt. Aber ich hole damit niemanden hinterm Ofen vor. Jetzt ist aber die andere Frage in dieser chaotischen Welt, über die wir gerade gesprochen haben, wäre es nicht sowieso interessanter, unabhängiger zu werden? Ich meine, wir importieren jedes Jahr für 80 Milliarden Euro Öl und Gas. Für 80 Milliarden Euro. Das heißt, mal ganz schlicht gesprochen, wenn wir mehr Elektroautos fahren, brauchen wir weniger Öl kaufen. Das finde ich einen interessanten volkswirtschaftlichen Aspekt, der richtig ins Geld geht. Ja? So, und das heißt natürlich, die Elektroautos sollten mit erneuerbarem Strom fahren. Wenn die mit Kohlestrom fahren, nützt es wiederum dem Klima nichts, aber es macht uns trotzdem unabhängiger. Und das heißt, diese Frage, Narrativ nennt man das ja immer, wie erzähle ich die Geschichte, sollte aus meiner Sicht neben dem Klimathema den Aspekt Sicherheit, Resilienz, Unabhängigkeit, eigene strategische Souveränität viel mehr in den Vordergrund spielen.
Ja.
Und ich könnte mir vorstellen, dass da in dem Momentum, wo wir heute sind, Leute sagen, okay, also beim Klima glaube ich euch nicht, ne? Vor allem die Chinesen machen auch nicht mit und die Amerikaner machen nicht mit und was lohnt es, wenn wir hier machen und so. Aber beim Thema Resilienz und Unabhängigkeit, das verstehe ich. Da mache ich wieder mit. Und das ist nicht weiße Salbe und es ist nicht geschwindelt, ja, sondern das ist einfach nur, lasst es uns gesamthaft anschauen. Ja, worüber reden wir in Gänze? Und das ist, glaube ich, eine große Aufgabe, kommunikativ. Ich finde den furchtbar blöd, den Spruch. Ja, man muss die Menschen mitnehmen. Ja? Erstens muss ich wissen, wo sie stehen, wenn ich sie mitnehmen will. Und zweitens muss ich wissen, wo ich hin will, wenn ich sie mitnehmen will. Aber wo stehen sie? Wie erreiche ich sie? Was mache ich mit einem Menschen, der zwar ein Haus hat, ein Eigenheimbesitzer ist, aber ein total schlechtes Einkommen? Zu dem können wir nicht gehen und sagen, du Junge, Aber ein bisschen Geld in die Hand nehmen, eine Wärmepumpe ist auch ganz super. Den muss ich völlig anders erreichen. Da sind in den letzten Jahren immense Schwächen passiert, immens. Da ist auch, darf Politik nie arrogant sein, muss immer verstehen, wo stehst du?
Ja.
Und wie schaffe ich es, einen Teil davon, nicht alle, aber einen Teil davon zu überzeugen, dass so ein Weg sinnvoll ist. Ohne dass er so dazu führt, dass sie sagen, okay, das geht an mir vorbei, das geht an meiner Wirklichkeit vorbei. Und ich glaube, dass das Thema Resilienz und strategische Souveränität, also ich überzeuge mich immer, wenn ich das sage, wir müssen dem Thema Sicherheit einen ganz anderen Aspekt da nochmal reingeben.
Was du sagst, ist unglaublich wichtig in meinen Augen. Und so prägnant habe ich das auch ganz, ganz selten gehört. Aber das ist halt etwas, wenn man mal so ein bisschen nochmal den Blick weitermacht, auch auf andere Themen, dann habe ich das Gefühl, bei ganz, ganz vielen großen Zukunftsthemen ist dieser Fehler passiert, dass man manchmal zu abstrakte Gründe in den Mittelgrund gerückt hat. Irgendwie bei Digitalisierung konnte ganz lange niemand erklären, warum. Dann wurde das so als Selbstzweck, ne? Wir müssen alle digitaler werden und die Schulen müssen digitaler werden. Und niemand wusste genau, warum und was soll damit erreicht werden. Bei Elektromobilität, das ist jetzt ein vergleichbares Thema mit euch, es ist sehr nah dran, aber auch da wurde der Klimaschutz eben ganz stark in den Mittelpunkt gerückt. Und ich weiß noch früher, wenn ich Politikerinnen und Politiker beraten habe, gerade für Wahlkämpfe, habe ich immer gesagt, fragt euch nicht ganz so sehr, was sind eure Botschaften zunächst einmal und wie bringt ihr die unters Volk, sondern fragt euch, was sind die Sorgen, Nöte, Wünsche, Bedürfnisse der Menschen da draußen und findet darauf eure Antworten. Ne? Und wenn man jetzt mal einfach, sagen wir mal, Elektromobilität nimmt als Thema, dann muss man ja auch gar nicht immer so moralisierende Gründe finden. Also es reicht ja schon, wenn man hergeht und sagt, wir haben hier Leute, die total Bock haben auf mega tolles Fahren mit ganz großem Drehmoment und ich weiß nicht was. Und dann kann man sagen, ja, wir haben hier eine Lösung, die viel einfacher ist als der Riesenmotor, der mit Benzin betrieben wird. Wir haben hier Autos, die sind viel cooler. So. Und statt herzugehen und zu sagen, hier, das sind die Klimaschutzautos. Damit war schon ein Framing geschaffen, bei den Leuten zu sagen, das wollen wir nicht. Diesen Elektromüll, den brauchen wir nicht. Und ich glaube, bei der Energiewende das gleiche Spiel. Ne? Herzugehen, also wir haben eine PV-Anlage auf dem Dach, das ist großartig. So. Das kann sich jetzt nicht jeder leisten, aber herzugehen und zu sagen, die Energiewende, da ist nicht nur der Grund, dass wir aus irgendeinem moralisierenden, wir wollen irgendwie den Klimaschutz auf der ganzen Welt und irgendwas. Ich glaube, wir müssen es alle tun, ne? Aber das manchen Leuten zu sagen, die ganz andere Alltagssorgen haben, das hat, glaube ich, viel kaputt gemacht.
Also ich würde nicht sagen, Klimaschutz ist moralisierend. Hast du auch so nicht gemeint.
Das kommt bei denen so an. Denen so ankommen. Ja, das ist
genau.
Es.
Ja, ja. Nein, vor allem, wenn es so mit dem, du musst jetzt halt machen, damit das Klima gerettet wird. Und dann sagen wir, pass mal auf, in 50 Jahren bin ich eh tot. Ja, also das habe ich jetzt damit zu tun, soll ich mal meine Kinder drum kümmern, was auch immer. Einfach aus der Sache heraus, es gibt mehr Argumente als in Anführungsstrichen nur den Klimaschutz. Ja. Und gerade in dieser neuen Welt ist das, glaube ich, also für mich ist das eine Form von Gamechanger. Jetzt hast du aber noch gefragt zur Energiewende, weil das ist mir noch ganz wichtig. Die Energiepolitik verfolgt drei Ziele oder die Energiebranche hat immer drei Ziele. Das ist das berühmte energiewirtschaftliche Dreieck, hat Stefan Dohler bestimmt sehr ausführlich erzählt, weil er da immer richtigerweise drauf beharrt mit Kosteneffizienz, Umweltfragen und Versorgungssicherheit.
Genau.
Er sagt ja dann auch immer, wenn dann eine Ecke kippt, ja, dann ist es nicht ausbalanciert. Da hat er absolut recht. Ich formuliere es dann immer gerne so. Wenn es uns nicht gelingt, Bezahlbarkeit zu gewährleisten, dann verlieren wir die Akzeptanz. Ja. Ja, dann machen die Leute nicht mal mit. Ja. Also das, was wir jetzt gerade gesagt haben mit dem Besserwissertum beim Klimaschutz oder so. Wenn du halt sagst, pass auf, ich kann es halt nicht bezahlen. Ja, und im Augenblick, mir ist es ehrlich gesagt wichtiger, dass ich über den Monat komme, als was in 30 Jahren ist. Mhm. Das ist doch total nachvollziehbar. Ja, wenn am Ende vom Geld noch Monat übrig ist, ist das ein Problem. Und das muss man wirklich nachvollziehen, auch für die Industrie, für die Wirtschaft, für die Menschen. Wie ist die Bezahlbarkeit der Energiewende, aber auch der Energie insgesamt? Und wie kriegen wir es kosteneffizienter? Und da ist jetzt wieder so ein Verband gefragt. Ich habe ja vorhin gesagt, unsere Aufgabe ist auch, Vorschläge zu machen. Wir sind gerade, gehen quasi durch alle Themen gerade durch und sagen, wo kann es günstiger werden, günstiger werden, günstiger werden? Und das muss dann immer wieder die Politik entscheiden. Also der Klassiker, kommen jetzt die Kabel unter die Erde oder bleiben sie vielleicht doch über der Erde? Na, das war eine politische Entscheidung aus süddeutschen Bundesländern. Da müssen sie halt ehrlich sein, ja? Wollen sie das jetzt oder wollen sie es nicht? Aber man kann und man muss das System kosteneffizienter gestalten. Ist absolut notwendig, weil sonst kippt die Akzeptanz.
Es gibt ja diesen wunderschönen Spruch, keine Ökologie ohne Ökonomie. Und was ich auch schade finde, ist, dass die Chancen da drin so selten gesehen werden. Also wenn wir es schaffen würden, in solchen Bereichen führend zu werden, auch als Wirtschaftsstandort, auch im Sinne von dem, was man vielleicht damit in Vermarktung gehen kann weltweit, an Technologien, an Möglichkeiten, an Erfahrungen, dann ist das ja etwas, was eben unserem Wohlstand extrem viel hilft, weil natürlich, man sieht ja an Ländern wie China, die zwar wahrscheinlich immer noch Gas- und Kohlekraftwerke bauen, dass es kracht, aber gleichzeitig eben auch enorm ausbauen bei erneuerbarer Energie. Und das dann irgendwie dazu verschenken, wenn man sagt, wir machen jetzt hier nicht mehr so viel, das wäre echt, wäre also auch wirtschaftspolitisch ja ein Drama.
Genau, das sind Technologien. Also nicht nur, es ist eine Versorgung, es ist ein Energieträger, sondern es ist auch Technologien.
Ja. Und, ist ein Wirtschaftsfaktor, auch positiv gesehen Wirtschaftsfaktor.
Genau.
Nicht nur irgendwie, oh je, die hohen Energiekosten, die müssen jetzt runter, sondern wir haben hier etwas, was man nutzen kann.
Genau. Und wir haben Technologien, die wir entwickeln können, die weltweit nachgefragt werden, die skalierbar sind und damit auch die Kosten runtergehen. Also da ist schon viel auch Ingenieurskunst gefragt. Also viele der Dinge, auf die wir eigentlich auch mal stolz waren in Deutschland. Geschlossene Wertschöpfungsketten, Ingenieurskunst, technologische Vorsprünge. Das muss man aus meiner Sicht tatsächlich wirtschaftspolitisch durchargumentieren. Und natürlich verändern sich da auch Industrien. Ja? Manche alten, in Anführungsstrichen, Industrien sind nicht mehr zukunftsfähig. Die müssen sich wandeln. Das tun sie ja aber auch. Also so eine Wirtschaft ist ja ein Prozess. Ja? Die Anpassung an Bedürfnisse, die Veränderungen durch KI und Digitalisierung sind ja teilweise enorme Umbrüche, worauf die Industrie ja auch reagiert. Aber was wir eben leisten können, ist auch den technologischen Aspekt rund um die Energieversorgung und die Energieerzeugung. Und deswegen bin ich zum Beispiel so ein Fan von wasserstofffähigen Gaskraftwerken. Die Zukunft geht in wasserstofffähige Gaskraftwerke. Die müssen irgendwann technisch so umgerüstet werden können, dass sie auf Wasserstoffbasis laufen, weil ja Erdgas irgendwann sein Ende findet.
Ja,
ne?
Ja.
Und das sind schon Technologien, die wir vorangehen. Wenn wir sehen, dass die Chinesen in ihrem 5-Punkte-Plan oder 5-Jahres-Plan die Elektrolyse ganz weit nach vorne stellen, dann tun die das, weil sie wissen oder weil sie abschätzen. Und das schätzen die ja nicht in irgendeinem Politbüro ab, sondern das sind ausgebildete Harvard-Studenten oder Absolventen, ja, die einfach die Welt anschauen und sehen, die Elektrolyse, wahrscheinlich auch die Pyrolyse, wird eine ganz relevante neue Technologie werden. Da würde ich mir auch wünschen, dass wir einen entsprechenden Push und Impuls auch von der Bundesregierung bekommen.
Was würdest du sagen, so ganz abschließend, was sind wir sind ja jetzt ganz am Anfang des Jahres 2026, jetzt war das Thema Versorgungssicherheit einmal ungeplant, brutal im Mittelpunkt, aber so auf das gesamte Jahr gerechnet, was würdest du sagen, sind so die größten Themen im Bereich Energie und Versorgung, die wir haben werden?
Vor denen wir stehen jetzt kommendes Jahr. Also ganz wichtig ist tatsächlich der Zubau von gesicherter Leistung, weil wenn wir aus der Kohle aussteigen wollen, also wenn wir den Kohleausstiegspfad folgen wollen und damit natürlich auch einen Beitrag zu weiterer CO2-Minderung leisten wollen, dann heißt das, dass wir neue, moderne Kraftwerke bauen müssen. Und das ist für uns total zentral. Denn das nächste große Thema ist die EEG-Novelle. Das EEG muss reformiert werden. Das ist europarechtlich vorgegeben. Ist auch notwendig. Ja, das Ding muss upgedatet werden, modernisiert werden, neuen Gegebenheiten angepasst. Und da kommt es wirklich aufs Detail drauf an, weil ich habe ja vorhin gesagt, kostengünstiger. Ja, wo können auch Kosten eingespart werden? Hängt viel mit der Frage zusammen, wie wirken Preissignale? Was sind interessante Ausbaustandorte? Dann bin ich ziemlich gespannt, wie es mit den Speichern weitergeht. Speicher sind eigentlich total interessant, wenn sie in der Lage sind, innerhalb des Netzes auszutarieren. Bis hin zum bidirektionalen Laden. Also der kleine Speicher am E-Auto kann auch so eine Rolle übernehmen. Aber wenn der Speicher jetzt dafür da ist, quasi dann einzuspeichern, wenn der Strom günstig ist und dann wieder auszuspeichern, wenn er teuer ist und das Geschäftsmodell dahinter ist, dann ist er jetzt noch nicht wirklich dienlich, ja, sondern hat halt ein Geschäftsmodell. Also wie es mit den Speichern weitergeht, glaube ich, ist eine große Aufgabe. Wasserstoff natürlich, schaffen wir wirklich den Switch hin zu Wasserstoff, weil wir werden Moleküle brauchen. Ne? Wir sind ja keine All-Electric Society. Also das mal so die 5 der ungefähr 35 Themen, die ich dir aufzählen könnte.
Ja, unglaublich spannend. Vielen, vielen herzlichen Dank für die vielen Einblicke, sowohl jetzt in die Themen zum Schluss, aber vor allem in deine Sichtweise da drauf. Da war ganz, ganz viel bei, was ich glaube, wenn das viele Leute ja verinnerlichen würden, was uns alle weiterbringen würde. Von daher vielen herzlichen Dank.
Danke auch. Hat auch Spaß gemacht.
Die letzte Frage, die jetzt hier jede und jeder immer beantworten muss, ist, du hast vorher gesagt, dass du teilweise sehr lange joggen gehst und Sport machst. Dabei hört man ja manchmal Podcasts und ich gehe mal ganz fest davon aus, dass du ab jetzt absolute Stammhörerin und Fan der Chefetage bist. Du musst jetzt Ja sagen.
Ja, ja.
Danke, danke. Wen würdest du denn gerne mal hören bei uns?
Ich würde gerne euch Sopna Suri empfehlen. Sopna Suri ist bei RWE Generation und sie ist Vorstandsvorsitzende des Industrieverbandes Hydrogen Europe. seit April 23. Ist eine ganz tolle Frau, die ich wirklich dringend empfehlen würde, mal mit ihr zu sprechen. Da hast du bestimmt auch viel Spaß.
Sehr, sehr gerne. Vielen
herzlichen
Dank.
Und wenn du sie fragst, sag ihr einen Gruß von mir, bitte.
Das richte ich aus.
Dankeschön.
Sie hört es bestimmt jetzt ja schon.
Vermutlich.
Hoffen wir. Vielen herzlichen Dank für dieses ganz großartige Gespräch. Wenn es euch da draußen auch gefallen hat, wenn ihr euch inspirieren lassen konntet, etwas mitnehmen konntet, dann ja, abonniert nicht nur den Kanal, sondern rezensiert, liked und kommentiert. Man kann jetzt ja bei Spotify auch kommentieren, also macht das, bis die Tastatur oder die Handys glühen. Und wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Inspirationen an mich, dann schreibt mir, die Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes, genauso wie mein LinkedIn-Profil. Die Kerstin findet ihr natürlich auch bei LinkedIn, die freut sich bestimmt auch über neue Followerinnen und Follower und der BDEW sowieso. Von daher habt ihr jetzt ganz viel zu tun und dann hören wir uns ganz bald wieder. Da freue ich mich schon drauf. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss und vielen Dank.